Ladies and gentlemen, here's another episode of Amgastos Azur Lustigan Organization. Please welcome your hosts, Winald Cash and Felk Engelman.
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Im Gasthof zur lustigen Organisation. Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Märchen und System- und Organisationstheorien, gebunden in einen bunten Blumenstrauß aus Spaß und Schabernack. Die folgenden Handlungen, alle Personen und alle Organisationen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen und oder Organisationen ist Zufall und völlig unbeabsichtigt. Hallo Winald.
Hallo Falk.
Das ist schön, dass wir uns wiedersehen am Stammtisch. Ist ja auch wieder soweit.
Es ist wieder soweit, genau. Finde ich auch. Und wir haben heute einen Gast dabei, den Michel. Hallo Michel.
Genau. Moin. Servus, Michel. Na? Hi. Ah, schick. Wir sind ein bisschen ungleich geografisch verteilt, ne? Weil ihr seid beide Richtung Norden. Ich bin ja im Schwarzwald immer noch.
Naja.
Das ist so, ne? Michel, du bist auch im Norden.
Ich bin auch im Norden, ja.
Ja, genau.
Was heißt denn das konkret? Cool. Also Norden ist ja aus dem Schwarzwald gesehen alles über Mannheim. Also von daher...
Ja, ich bin südlich der Elbe, aber Winsen an der Luhe, also noch Norden.
Okay, für einen Hamburger ist das ja schon... Aber egal, ey, gut, lassen wir diese Blöden, lassen wir.
Ich kenne die Diskussion, genau, also, ich war auch mal über
der Elbe. Du warst auch mal nördlich der Elbe, genau. Ja, so, und Michael, du hast uns auch, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, aber Falk, du wolltest vorher noch, bevor es losgeht,
ganz
was sagen,
ne? Genau, also ich habe schon gedacht, du willst jetzt sofort zum Märchen, aber das können wir nicht, weil heute ein ganz wichtiger Tag für uns als Stammtisch, ja, weil... zwar schon oft intellektuell hochtrabende Gespräche stattgefunden haben, aber heute das erste Mal ein ernsthafter Buchautor am Start ist für den Karl-Auer Verlag. Michel Eggebrecht. Und wir müssen das jetzt sagen, dass du ein Buch geschrieben hast. Das ist nämlich wichtig, damit die Leute jetzt quasi schon ausschalten können. Also wer jetzt noch den Titel mitnimmt, der hat alles gehört, was er hören muss und kann sich mit den wichtigen Dingen beschäftigen. Denn das Buch heißt, was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will. Karl-Auer Verlag, kaufen, unbedingte Empfehlung, lesen, bei Verständnisfragen, Michel-Fragen, dem Gasthaus schreiben. Wir vermitteln auch gerne zwischen Michel und den ganzen Lesern, die sich da...
Ohne Provision, das machen wir einfach so.
Ohne Provision, genau, das machen wir einfach so.
Das war jetzt der Werbeblock, das war der erste Werbeblock.
Vielen Dank.
Der erste Werbeblock im Gasthaus, aber das war es uns jetzt echt wert. Der Buchtitel ist schon sehr vielversprechend.
Genau. Und ich befürchte ja, dass wir ab und zu noch auf diesen Titel zurückkommen, Winald, weil du ja schon angedeutet hast, dass du den sehr interessant findest.
Ja.
Aber damit du nicht wieder so viel erzählst wie die anderen Male, sag ich jetzt mal, Michel, du hast eine Geschichte mitgebracht. Welche denn?
Ich habe ein Märchen mitgebracht. Ja, das Märchen von den 6 Dienern, Grimm-Märchen, relativ unbekannt, würde ich sagen.
Ja, leg los. Worum geht's?
Also Es war einmal eine alte Königin, die konnte auch zaubern und die hatte eine sehr, sehr hübsche Tochter, dass alle Männer um ihre Hand anhalten wollten. Die Königin, die hat das aber immer genutzt, um zu sagen, bevor ihr meine Tochter bekommt, müsst ihr erst Aufgaben lösen. Und wenn ihr die nicht löst, dann mache ich euch einen Kopf kürzer. Und die Aufgaben waren eigentlich unschaffbar. Also alle, die es versucht haben, sind einen Kopf kürzer geworden. Und jetzt gab es in einem Nachbarort einen Königssohn, der hatte auch gesagt, ich will unbedingt die Hand der wunderschönen Frau dort halten. Wollte sich auf den Weg machen. Dann meinte sein Vater natürlich, Junge, bleib vernünftig. Das endet nicht gut. Das machst du nicht. Und der Königssohn wurde dann ganz traurig und depressiv. Und irgendwann meint der Vater, naja gut, bevor du jetzt hier dein Leben so zu Ende lebst, mach halt. So. Und dann ist der Königssohn losgezogen Richtung Schloss dieser Königin, um die Hand, wie sagt man, nach der Hand anzuhalten?
Um die Hand anzuhalten, genau.
Um die Hand anzuhalten, ja, okay. Und auf diesem Weg hat er Gefährten gesammelt. Und die Gefährten, die hatten alle ganz besondere Fähigkeiten. Also der erste Gefährte war extrem dick und also so richtig, richtig doll dick, so unrealistisch, so wie ein Berg. Und dann gab es einen zweiten Gefährten, der war extrem lang, also so kilometerlang.
Die waren gefaltet, oder? Waren die nicht gefaltet? Die waren auch so zusammengefaltet, dass sie schon wie normal wirkten, aber die konnten sie auseinanderfächern.
Ja, genau. Also bei dem Langen entdeckt er erst den Fuß und dann geht er so ein bisschen lang, dann sieht er den Kopf irgendwann und dann sagt der Mann, bist du lang? Und dann sagt der Lange, wart nur ab, wenn ich mich ausfalte, bin ich noch 3000 Mal größer. So, und da hat er dann schon mal einen dicken und einen langen Gefährten und dann gab es noch einen mit verbundenen Augen, wo er dann fragt, du sag mal, bist du blind oder warum die verbundenen Augen? Sagt er, nee, das sagt er nicht so, aber er hat einen Laserblick. Also das, was er anguckt, zerspringt. Dann gibt es einen, der kann unendlich weit gucken, über Berge hinweg. Und dann gibt es einen fünften, der kann wahnsinnig gut hören, also der hört das Gras wachsen, der kann ein bisschen ins Schloss reinhören, also kann überall hinhören. Und dann gibt es einen sechsten, der ist ein bisschen, der hat eine ganz besondere, nicht unbedingt immer nützliche Eigenschaft. Wenn es kalt ist, dann schwitzt er und ihm ist ganz heiß. Und wenn es draußen extrem heiß ist, dann fängt er an zu zittern und friert. Und der König denkt sich, ja gut, nehme ich den auch nochmal mit. Ne? Wer weiß, wofür das gut ist. Und jetzt hat der Königssohn hat jetzt 6 Gefährten, die nimmt er mit, geht zur Königin und sagt, ich möchte um die Hand eurer Tochter anhalten. Und die Königin freut sich schon, weil sie denkt, kann ich wieder jemanden Kopf kürzer machen. Und die erste, dann gibt es die erste Aufgabe. Und zwar sagt sie, du musst einen Ring holen, den ich ins Rote Meer geschmissen habe. Und du hast aber Zeit bis Sonnenuntergang. So, und jetzt hat er ja sein Gefährtenteam. Die lösen das natürlich total gut. Der Dicke trinkt das Rote Meer aus. Also der ist ja so groß, der hat ganz viel Platz im Bauch. Der trinkt das Rote Meer leer. Der Lange ist dann mit 3 Schritten ist der da. Und der so gut sehen kann, sagt, na, du musst ein bisschen weiter nach links. Und da ist der Ring. Und schwupps, haben sie den Ring und die erste Aufgabe gelöst. Und dann sagt die Königin, na, das ist es ja noch nicht, du kriegst jetzt eine zweite Aufgabe. Du musst 3000 Fässer Wein trinken und 3000 Rinder samt Hörnern.
300, fahren. Michel, 300, nicht 3000. Da muss da muss sofort einschreiten. Das ist 3000 war zu viel. 300.
Okay.
Man kann sich nicht sicher sein. Stell dir mal vor, du hast das Rote Meer ausgetrunken und sollst jetzt noch 3000 Fässer Wein trinken. Das geht ja nicht.
Ja, stimmt. 300, das wäre ja völlig, das wäre ja völlig unrealistisch.
Also das würde ja nur ein Märchen sein.
Ja, naja. Und dann sagt er, clever wie er ist, der König, so, naja, alleine essen ist ja irgendwie nichts Wahres, kann ich mir nicht Gesellschaft holen. Und dann lacht die Königin und denkt sich, naja, ob der jetzt Gesellschaft oder nicht, einen darfst du dir dazu holen. Und dann kommt der Dicke wieder ins Spiel und freut sich und isst das alles weg in der vorgegebenen Zeit. Die Königin total verwundert, aber gut, zweite Aufgabe auch geschafft und jetzt gibt es die dritte. Sie ist noch ganz sicher, sie denkt, naja, das wird er schon nicht schaffen. Die dritte Aufgabe ist, Stefan, ich weiß nicht genau, sie weiß noch nicht, dass er ein Königssohn ist, ich nenne ihn jetzt mal Stefan. Lieber Stefan, du hast jetzt ein Zimmer mit meiner Tochter und du musst meine Tochter um 12 Uhr noch im Arm halten. Das ist deine Aufgabe. Und Stefan ist natürlich clever und denkt sich, naja, das wäre ein bisschen leicht. Da wird es schon irgendwo ein Haken sein. Bespricht sich mit seinem Team, mit seinen Dienern. Die sind natürlich so, dass sie alles versuchen zu verhindern, was passieren könnte. Der Dicke stellt sich vor die Tür, dass da keiner durchkommt. Der Lange kringelt sich um die beiden, bildet nochmal ein Schutzschild und so weiter. Also jeder macht da was. Und um 11:45 oder um 11 Uhr, wollen wir genau bleiben, bevor Falk gleich wieder dazwischen kommt, um 11 Uhr...
Ich glaube, Viertel vor 12 war richtig. Ich glaube,
Viertel vor 12 wird noch wichtig, aber um 11 Uhr wirkt die Königin, die ja auch Zauberin ist, einen Schlafzauber.
Richtig, ja, genau.
Und so alle schlafen ein und während die schlafen, nimmt sie ihre Tochter und versteckt die in einem Gebirge. So, weit, weit weg. Und 23:45, jetzt ist es nämlich 23:45, wachen alle auf und sind natürlich, oh nein, die Königstochter ist weg. Wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit, aber auch wieder schafft das Team natürlich eine super Lösung. Der gut hören kann, hört, wo die ist. Der mit dem Laserblick, der macht die Berge, die auf dem Weg sind, zerstörter. Und der mit den langen Schritten macht drei große Schritte und holt die Königstochter rechtzeitig um 12 Uhr zurück. So, und jetzt sind alle Rätsel bestanden. Der Königssohn freut sich, aber er freut sich zu früh, weil die Zauberin, die Königin, flüstert ihrer Tochter noch ins Ohr: Na, was für eine Schande, dass du jetzt hier vom Fußvolk, das Fußvolk heiraten musst und dass du nicht selbst wählen kannst. Also der redet der ein, das ist ein ganz schlechter Fang. Und die Königstochter reagiert so, wie die Königin das wollte und sagt, nee, ich will gar nicht deine Frau werden. Unser Stefan denkt natürlich, oh nee, jetzt habe ich diesen ganzen Mist gemacht und jetzt will die nicht mal. Und sie sagt dann, naja, ich gebe dir eine Chance, aber du musst eine Aufgabe lösen. Du musst dich in ein großes Feuer setzen und zwar so lange, bis alles verbrannt ist, also bis all das Holz verbrannt ist. Du oder einer deiner Diener. Und so, ne? Sie denkt sich, okay, so wird sie das Problem auf jeden Fall los, weil keiner der Diener wird sich dafür hineinsetzen und er verbrennt halt und dann ist sie wieder frei. Und jetzt haben sie aber ja noch den einen, der friert, wenn es heiß wird und andersrum. Das Team sagt, boah, du hast ja noch gar nichts beigetragen. Das ist jetzt mal dein Job, auch wenn es für dich wahnsinnig kalt wird. Wir haben alle schon was gemacht, du noch nicht. Und er macht es dann auch, ne? Hoher Gruppendruck, er macht es dann. Das Feuer ist verbrannt und jetzt kann die Königstochter eigentlich nichts mehr sagen. Sie sind auf dem Weg zur Kirche, zum Heiraten. Auf dem Weg kommt dann nochmal die Königin dazwischen und schickt ihre Heere, um das doch noch zu verhindern. Also die hält sich überhaupt nicht an ihre drei Aufgaben. Und das Team wehrt das aber alles ab, ne, mit den super Eigenschaften. Also der Laserblick kann ganz viel kaputt machen, der Dicke kann das Rote Meer ausspucken und große Wellen machen. Die wehren das alle ab. So, und jetzt sind sie in der Kirche und heiraten und dann gehen sie von dort aus. Also es ist immer noch nicht vorbei. Man könnte ja jetzt denken, so jetzt Happy End, alles ist gut, aber nee, da passiert noch. Da passiert aber noch was. Da gibt es noch mal noch was, weil sie weiß ja gar nicht, dass er ein Königssohn ist. Und nach der Kirche gehen sie in so ein Dorf und dann sehen sie da einen Hirten und dann sagt er, das ist übrigens mein Papa. Ich bin Schweinehirte. So, und dann gehen sie da hin und sagen, naja, wir leben jetzt hier und wir müssen hier auch ordentlich mit anpacken. Und dann werden der Königin noch sozusagen ihre schönen Kleider entrissen. Die kriegt dann so Bauernkleidung, um ordentlich mit anpacken zu können. Und nach 7 Tagen tun ihr die Füße dermaßen weh und gleichzeitig sagt sie, ach, ich habe es wohl verdient mit meinem Hochmut und Stolz. Sie kommt jetzt in diesem Märchen zur Einsicht. Ich war wahrscheinlich einfach viel zu hochmütig. Dann kommen Leute auf sie zu und fragen, na, wo ist denn dein Mann? Und dann sagt sie, der ist auf dem Markt, Bänder verkaufen. Und dann sagen sie, nee, das stimmt nicht, komm mal mit. Und jetzt bringen sie die Königstochter zurück ins Schloss. Und da ist dann der Stefan, der Königssohn, nimmt sie im Arm und sagt, ach, ich bin gar nicht, ich bin gar kein Hirte, kein Hirtensohn, sondern ich bin ein Königssohn. Aber ich habe jetzt so viel... Ich habe so viel für dich getan. Ich wollte, dass du auch mal Leid erfährst, wie ich das ja auch in den Aufgaben gemacht habe. Und dann ist das Happy End. Also sie küssen sich und ich weiß nicht, ob man auf der... Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob man auf dieser Grundlage eine gute Beziehung führen kann, aber das Märchen hört dann auf.
Aber Michael, wenn nicht du, wer dann? Also du bist doch der Experte, oder? Also Hast du nicht sowas studiert? Ich dachte, du hast sowas studiert, oder?
Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert.
Was mit Psychologie, das passt schon.
Also meine Hypothese wäre, das hält nicht so lang. Aber zu dem Zeitpunkt waren das wahrscheinlich andere Kriterien für eine Trennung, als man versteht sich.
Ja, aber das haben wir bei den Märchen ja immer schon festgestellt, dass die hören dann irgendwann auf und dann, wenn man die mal so weiterdenkt und sagt, okay, ein Jahr später, ich glaube, das hatten wir schon mal bei irgendeinem Märchen, ja, ein Jahr später ist es ganz anders, also klar, aber die müssen halt irgendwann mal Schluss haben, ne? Also irgendwann muss man sagen, jetzt ist das Märchen auch mal zu Ende und dann gucken wir mal.
Ja, ja, wobei der Schlusssatz fand ich cool, der ist nämlich: Nun ward erst die Hochzeit gefeiert und der, der es erzählt hat, wollte, als wäre er auch dabei gewesen.
Das fand ich auch
gut. Also war wohl eine gute Feier.
Ja, vielen Dank. Und jetzt hast du das ja, glaube ich, kurz wiedergegeben. Man kann sich vorstellen, wenn man das liest, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeschmückter. Ja, sehr schön.
schon auch skurril, oder?
Ja, also ein Kopf kürzer fand ich schon mal ganz gut. Da hatte man natürlich schon die ersten Bilder im Kopf. Aber vielleicht ist das auch nur bei mir so. Aber ich musste natürlich jetzt, wir versuchen ja dann immer den Zusammenhang zu irgendwie den Dingen, die in Organisationen stattfinden, festzustellen. Und ich musste natürlich als diese ganzen Pläne der Königin nicht aufgingen, sofort daran denken, ja, genau so ist das halt, ne? Also man macht Pläne und erwartet in den Plänen eigentlich immer schon das Ergebnis. Man denkt immer schon zu wissen, was das Ergebnis des Plans ist. Und in dem Moment, wo was Überraschendes passiert, dass nämlich andere Ergebnisse rauskommen, versucht man schnell dann doch die Frage zu stellen, wieso ist nicht mein vorgedachtes Ergebnis eigentlich rausgekommen, und das irgendwie zu intervenieren und in die richtige Richtung zu drücken, in die man denkt. Das finden wir auch in diesem Märchen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Ja. Aber ja, dass du genau darauf kommst. Ich habe sofort was anderes gedacht. Ach, das ist ja, siehst du, endlich mal jemand, der ein Problem präsentiert. Das ist doch gut.
Ein Problem präsentiert?
Ja, klar, das hatten wir doch auch schon mal. Ne? Also man muss als guter Manager, muss man mal ein Problem präsentieren. Ne?
Ach so,
man
muss man anbieten.
Ja, hier ist ein Problem. Einbringen kann, identifizieren kann. Große Identifikation ist ja auch bei unserem Stefan. Ne? Und dann geht er los und dann macht er. Aber du hast natürlich recht, das Problem, wie ist das eigentlich in unserem arbeitsmäßigen Dasein? Darf man Probleme erfinden, damit Leute die richtige Richtung laufen?
Probleme werden ständig erfunden.
Ich glaube auch. Also man hat eine Richtung, die man will, und dann gibt es ja, wenn man jetzt so ein Modell wie Kotters 9, ne, Dringlichkeit erzeugen, und ich glaube, da erfindet man auch schon mal ein Problem, oder man nimmt sich ein kleines und macht das groß, um so eine Dringlichkeit, so einen Veränderungsdruck zu erzeugen. Du hast gefragt, ob man das darf, ne? Ich finde, also, ja, genau. Es passiert, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das denn moralisch?
Genau, das ist ja jetzt
komplett. Fühlt sich für mich nicht so korrekt an.
Genau, also ist das unsere Unternehmenskultur, dass wir sowas machen und so weiter. Und ich habe mal von einem klugen Mann gehört, also in der Wirtschaft, also in unseren Wirtschaftsbetrieben oder im Wirtschaftssystem, also mit Moral und Ethik kommt man grundsätzlich nicht sehr weit. Also das ist ein schwieriges Thema. Der ist sogar so weit gegangen, dass er sagt, das gibt es einfach gar nicht. Also in der Wirtschaft gibt es weder Moral noch Ethik. Oder andersrum, es gibt welche, aber so wie es da gemacht wird, finden wir es nicht gut. Weil es eigentlich immer gegen moralische und ethische Grundsätze verstößt. Und ich finde, an vielen Stellen kann man dem total folgen. Weil warum kaufen wir immer noch bei Unternehmen ein, die uns alle mal betrogen haben, wo wir sagen, das geht nicht. Also ich sage mal hier Volkswagen, Dieselskandal oder irgendwelche...
Gut, da kauft gerade ja nicht so viel. Also na gut, lassen wir das.
Ja, jetzt kriegt man da vielleicht immer mal die Rechnung und so. Ne? Aber das ist schwierig. Da in der Wirtschaft zählt halt dann doch das Geld wahrscheinlich eher.
Aber was passiert denn, also jetzt mal Moral und Ethik und so mal beiseite, aber was passiert denn eigentlich, wenn... Also Michel, so wie du sagst, man erfindet so ein bisschen was dazu, damit das Problem irgendwie ein bisschen größer ist, damit man Urgency erzeugt und. Und dann muss man irgendwie los und die Leute sagen, ah ja, das ist ein Problem und das ist jetzt Urgency, und dann laufen die los und dann macht so ein Team mal los. Und dann stellt sich raus, dass mit der Urgency, das war gar nicht so. Die Deadline, die als Urgency verwendet wurde, die war leider ausgedacht. Und nachdem die Deadline abgelaufen ist, wieder erwarten, ist doch nichts passiert. Was ist denn das eigentlich? Das ist ja dann doof.
Ich glaube, wenn man ein Problem hat, dann ist Veränderung, also dann ist es gut, ne? Wenn man einen Veränderungswunsch mit einem echten realen Problem irgendwie argumentieren kann, ist es ja schon mal cool. Und ich glaube auch, dass es ja oft, also das Management hat ja in vielen Fällen ja auch die Idee von, wir können irgendwo ein Problem lösen, uns besser an den Markt anpassen oder was auch immer. Und deswegen die Idee, wir müssten uns verändern. Also ich glaube, es ist nicht immer so, ne, dass man sich ein Problem ausdenkt, sondern es gibt ja auch einfach Probleme.
Ja, das weiß ich nicht. Da würde ich sofort sagen, also Probleme gehören ja immer irgendjemandem. Also ich finde,
ja.
Steile These, aber es gibt ja nicht ein Problem, das der gesamten Organisation gehört. Also es gibt ja nicht das Organisationsproblem, das eine. Es gibt viele Probleme in Organisationen, könnte man sagen, aber die gehören ja auch immer zu irgendwelchen Akteuren, die denken, das wäre ein Problem. Und es gibt ja immer die andere Seite, die sagt, das kann sein, aber es ist dein Problem. Also so im Sinne von, ja, das ist schon richtig, dass ihr da im Vertrieb Probleme habt, aber es ist dein Problem. Und dann wird ja versucht zu argumentieren. Aber im Sinne der Gesamtorganisation ist es doch auch unser Problem. Aber das funktioniert ja selten gut, sondern durch die Teilung der Arbeit ist es ja immer irgendjemandem zuzurechnen, dass es denn doch dessen Akteursproblem ist. Und dieses große gemeinsame Problem gibt's nicht. Es sei denn, es ist das existenzielle Problem, zu sagen, pass mal auf, wenn wir hier nicht alle was machen, müssen wir die Hütte dicht machen. So.
Ja, von außen abschließen ist dann immer, ne, das sind dann auch ganz viele einzelne Probleme, wenn man von außen abschließt. Das ist ja auch nicht das gemeinsame Problem dann noch.
Genau, das ist ja irgendwo, genau.
Das ist, finde ich, ein bisschen auch die Frage der Ebene. Ne? Wenn ich auf Teamebene unterwegs bin, dann finde ich, kriegt man das oft schon hin, dass ein Team eine kollektive Problemsicht hat. Also, dass sich alle darüber einig sind, das hier ist unser Problem. Ne? Und da dann irgendwie einen gemeinsamen Veränderungswillen lässt sich gut finden, klar, auf Organisationsebene.
Aber liegt es denn daran, dass aus deiner Sicht, dass man das im Team ganz gut hinbekommt, weil sozusagen das Team ja auch gemeinsam in sowas wie eine Haftung genommen werden würde, wenn es das nicht angeht, ne? Oder? Also man würde ja auf das Team zugehen und sagt, pass mal auf, das ist ja aber euer Job, dass ihr das und das macht. Und in dieser kollektiven Ansprache oder in dieser kollektiven Verantwortungszuschreibung ist natürlich auch das Team irgendwie angesprochen.
Würde ich genauso sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team, was einen gemeinsamen Verantwortungsbereich hat, eine gemeinsame Aufgabe teilt, auch sozusagen eine gemeinsame lokale Rationalität hat, ist viel, viel größer. Ne? Und die Arbeitsteilung findet dann zwischen verschiedenen Teams statt oder zwischen verschiedenen Organisationseinheiten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann immer geringer, dass alle noch dasselbe Problem sehen. Mhm. Oder manchmal ja auch, dass sie zwar das gleiche Problem irgendwie sehen, keine Ahnung, Umsätze brechen ein, aber es ganz unterschiedlich erklären. Mhm. Also für die Gründe werden dann ganz anders
gesehen. Aber ist denn nicht so ein Problem auch immer, ich habe immer das Gefühl, dass das ist ja nichts Abstraktes, sondern das ist ja auch manchmal was oder oft was Emotionales. Also jemand, der ein Problem sieht, der sieht das ja nicht auf so einer rechnerischen Ebene. Ne? Also diese Zahl stimmt nicht, das ist ein Problem. Das könnte man ja sagen, ne? Sondern ich habe ganz oft den Eindruck, dass man sich auch so emotional an was koppelt. Also dass man auch so das Gefühl hat, wenn wir das nicht angehen, dann geht es mir auch irgendwie gerade nicht gut. Ne? Also da kann ich schlecht schlafen, wenn wir hier nicht eine Lösung finden. Also dass man persönlich auch involviert sein muss, um so ein Problem wirklich anzunehmen und lösen zu wollen und damit einhergehen, dass es auch schwierig ist, Probleme zu delegieren. Also nur weil ich denke, das ist ein Problem, kann ich das halt ganz schlecht an Falk delegieren und sagen, das ist jetzt auch dein Problem. Also das funktioniert in Organisationen ja ganz selten, dass man, oder man versucht das ja ganz oft, Probleme so zu delegieren. Ich sehe das Problem, löse ihr das mal bitte. Und dann stellt man fest, dass die Lösung aber Mist ist. Ja, weil auch das Problem nicht richtig gekoppelt hat an der Stelle, ne? Weil diese emotionale Bindung vielleicht gar nicht stattgefunden hat.
Das ist ja eine Frage, was du als Problem bezeichnest, ne? Also ich glaube,
Dinge, Probleme sind
oftmals Dinge, die nicht weggehen, ja, klar. Oh Mann, ey, warum legst du dir eigentlich 11 Meter hin ohne Torwart und wartet drauf, dass du den machst? Das ist so bescheuert.
Das Problem sind Dinge, die nicht weggehen. Wenn man immer wieder kommt, das ist ein Problem. Alles andere ist
jetzt hier. Achso, der Punkt ist, ich glaube ja nach wie vor, dass Leute gerne Probleme haben, weil sie sich dadurch gut fühlen, weil sie an irgendwas teilhaben, wo jemand Schmerzen mit hat. Das ist auch ein bisschen Helfersyndrom und das führt auch zur Identifikation, wenn man so ein gemeinsames Problem hat. Und deshalb glaube ich übrigens, funktionieren diese ganzen Teambuilding-Maßnahmen nur für den Moment der Teambuilding-Maßnahme, weil da ein Problem erfunden wird, wo man ganz einfach Ja sagen kann und genau weiß, es ist nach 6 Stunden wieder weg. Und dann ist mir das Problem wieder egal. Und Teams halten an Problemen fest, ob die jetzt, ob die wirklich noch da sind, im Sinne von für das Team zumindest nutzbar sind, nutzbringend sind die Probleme, um irgendwelche anderen Interessen durchzudrücken oder nicht. Oftmals werden die Probleme auch einfach hochkonstruiert und festgehalten, damit man sich nicht auf den schwerwiegenden Weg machen muss, zu fragen, wozu man eigentlich da ist. Steile also These.
Probleme als Daseinsberechtigung.
Mir ging gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Kennt ihr das Mülleimer-Modell, was so sagt, in Organisationen schwören so Lösungen durch die Gegend, wie ein Berater, der bestimmte Kompetenzen hat, und dann gibt es da Probleme, Diskurse, wo Leute über bestimmte Sachen meckern und Situationen, wo das irgendwie aufeinander trifft. Und dann ist ganz viel Zufall sozusagen, dass gerade ein Berater mit einer bestimmten Idee, der Bock hat, eine Lösung umzusetzen, sagt, ach cool, an das Problem, was die da diskutieren, kann ich mich anheften. Das passt ein bisschen zu dem, was du sagtest, Falk. Na, manchmal hat das Problem eine Funktion und oft ist es die Funktion etwas, worauf man irgendwie Bock hat, als Lösung, um die zu legitimieren.
Ja, klar. Also KI. Das ist doch genauso ein Ding. Also ich glaube, da werden gerade Geschäftsmodelle gesucht für eine Lösung. Da wird für eine technologische Lösung werden jetzt Geschäftsmodelle gesucht.
Ja.
Und da muss man mal gucken, wo das hinführt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt. Das wird ja auch wissen, wie euch das geht, aber das habe ich auch eine Zeit lang so immer erlebt. Ne? Um Gottes Willen, wenn man kein Problem hat, darf man auch gar keine Idee haben. Das ist ganz furchtbar. Ja, und dann kamen sofort Teams um die Ecke, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Was ist denn das Problem? Wenn du das Problem nicht beschreiben kannst, dann arbeiten wir gar nicht erst los.
Und das meine ich genau mit diesem Thema der Emotion. Ne? Also das kann man dann halt nicht beschreiben. Man selber hat das Gefühl, das muss man jetzt irgendwie lösen. Ne? Und das ist ja eher tatsächlich eine Emotion, die man hat. So ein Antrieb, so ein Drive, da will man jetzt ran. Und man kann das halt eben nicht artikulieren auf so eine saubere analytische Art. Man kann dazu kein Business Case schreiben oder irgendwie sowas, sondern da ist so ein Drang und deswegen macht man das. Und das braucht es halt auch, um Probleme zu lösen oder Innovation zu haben, hattest du ja auch gerade gesagt. Das kann man halt nicht, also wenn ich immer Innovationsmanagement höre, so wir machen jetzt Innovationsmanagement, dann da denke ich mal, wie soll das funktionieren? Innovation kann man eben nicht managen, Leute. Das ist genau das, was eben nicht geht, sondern Innovation sind Sachen, die halt ganz anders entstehen. Ne? Also man kann natürlich auf der Schauseite spielen wir dieses Spiel des Innovationsmanagements so mit, aber wir wissen auf der anderen Seite auch, dass wir da überhaupt keine Innovation erwarten dürfen. Da passiert irgendwas ganz anderes. Die Innovationen kommen woanders her. Aber ich wollte nochmal auf das Märchen zurück. Wolltest du auch, weil ich musste echt schmunzeln bei den 6 Kollegen, die er gefunden hat. Weil ich gedacht habe, auf die Idee musst du jetzt mal kommen, dass du sagst, okay, der ist so lang bis in den Himmel, der ist so dick, der kann das. Und also das ist so, wo ich, also das ist ja so die fantastischen 4 plus 2, ne? Also
als ich das gelesen habe, dachte ich, das hat sich doch ein Kind ausgedacht.
Ja, ne, so, also ja. Oder einer von Marvel, der hat sich oder einer
also, von also Marvel. Es ist ein Grimm-Märchen, ja. Ne? Aber ja, also das ein extrem dicker, ein extrem großer, einer mit einem Laserblick, ich finde, das hätte sich auch eine Grundschulklasse ausdenken können.
Das ist schon irgendwie. Und da muss ich wieder, das ist so, ich dachte, ja, was ist das denn jetzt hier? So, sind das so Superskills oder wo kommt denn das jetzt her? Ich meine, das Was ist die Metapher oder wie keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
Wenn dir die Frage einfällt, wie halt, dann haust du die einfach in 5 Minuten
auf noch was, mal rein. Auf was soll das hinweisen? Also was ist die Moral, oder andersrum, was ist die Moral von der Geschichte? Von der Geschichte, also was ist denn die Moral von dem Märchen?
Der Buka-Wolf frisst uns nicht, war es nicht so? Aber weiß
ich
nicht mehr.
Also ich muss ja sagen, ich habe mich jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel mit Märchen beschäftigt und ich habe ChatGPT gefragt, gib mir mal ein Märchen, wo es einen Zusammenhang wo es einen Teambezug gibt. Und da wurde unter anderem das ausgespuckt. Und man könnte, das ist
Und, ja, und wahrscheinlich auch wahrscheinlich ist es nicht die Moral. Auch wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten, könnte ich mir vorstellen.
Die kam als erstes, aber das fand ich nicht so
ja,
gut.
Das ist, also, auch, das ist auch Mainstream. Ein
bisschen ausgelutscht,
ja,
oder?
Das genau.
Naja, und was hier finde ich schon irgendwie sehr markiert wird, das ist ein extrem heterogenes Team.
Ja,
ne? Also jeder, also im Agieren würde man sagen, cross-funktional, perfekt ausgestattet. Ja. Jeder bringt da Kompetenzen mit, um im Summe da echt was zu bewegen.
Ja.
Aber es sieht hier, das ist, da könnten wir eine wunderbare Diskussion über dieses T-Shaped führen. Also richtig T-Shaped sind die ja jetzt nicht, oder?
Nee, gar nicht.
Aber was ich, jetzt ohne Quatsch, jetzt mal wieder, ja, also Stammtisch lustig und tralali, tralala, ist ja völlig klar. Aber was mich gefragt hat, dieses Problem-Dings und so, Wiener, das war ja, glaube ich, schon eine gute Fährte. Weil die haben doch gar kein Problem. Die lungern da auf dem Rasen rum. Warum, der Lange, der lungert auf dem Rasen rum. Warum soll der sich denn bewegen? Aber der bewegt sich. Warum macht er denn das? Weil die Grimms sich das so ausgedacht haben? Okay, fein. Mm. Das ist ein Argument.
Ist
wäre mir aber für unsere Sache. Ja, und du meinst, das bringt's? Michael, das ist, ja. Wenn das der Hinweis wäre, dann das wäre ja gut. Dann würden wir ja nur noch die Unternehmenssöhne quasi ranrufen und sagen, hier, komm mal, sag mal.
Ja, das funktioniert, genau. Also so diese Stellung, die der Königssohn da hat, also wenn das bekannt war, dass das der Königssohn ist und zu der Zeit zählt das ja wirklich was und das vielleicht auch noch ein netter Typ war, ganz umgänglich und so bringt das ja die
Geschichte. Aber die gehen ja dann, die erfüllen dann diese eine Aufgabe und dann sagen die so, jetzt haben wir dir genug geholfen, hau ab, wir gehen jetzt, Schlüssel.
Genau, die gehen am Ende gehen die weg.
Ja. Das spricht ja für eine freie Entscheidung, oder? Das ist ja
da haben sie aber auch alles Nötige getan, oder? Also die gehen erst, als sie in der Kirche waren und geheiratet haben.
Genau, die Frage, die du jetzt stellen willst, unter welchen Voraussetzungen würde das in deinem Leben passieren?
Dass mir jemand folgt.
Dass dir sechs Leute mit Superskills folgen. Was müsstest du dafür tun, dass dir sechs Leute mit Superskills in dein cross-funktionales Team folgen, wo du ja nun kein Königssohn bist? Also, was?
Ja, das stimmt wohl. Ach.
Aber von, aus der Theorie würde man sagen, der hatte halt eine hohe Attraktivität. Wir wissen das nicht. Das ist jetzt eine Annahme, ne? Also, aber der muss für die Kollegen mit den Superskills, muss er irgendwie eine hohe Attraktivität ausgestrahlt haben, weil die haben ja anscheinend eine hohe Autonomie. Die können sich aussuchen, was sie machen. Die hatten wahrscheinlich Geld, Essen, alles da. Aber haben sich entschieden. Das heißt, der musste irgendwas gehabt haben. Jetzt könnte man sagen, Charisma. Also, irgendjemand würde sagen, der hatte Charisma. Weiß ich nicht, vielleicht. Hatte er auch was anderes gehabt. Und dann hat er sie mitgenommen.
Also ich habe gerade nochmal nachgelesen, auf jeden Fall. Sie bieten das alle an. Also ne, wenn du meine Fähigkeit gebrauchen kannst, so nehmt mich in eure Dienste.
Ich glaube, der mit dem Blick nicht oder sowas, ne, dem sagt er hier, dann komm mal mit, ich kann dich gebrauchen.
Aber aus so einer Selbstverständlichkeit heraus.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Aber wie ist das eigentlich in unserer Zeit, wenn so Teams zusammengestellt werden, würde man dann sagen, du hast irgendwie einen Teil, wo du sagst, hier, du kommst mal mit und dann sucht man sich einen Teil, wo man sagt, da muss man schon mal ein bisschen nachfragen, ob die mitmachen wollen oder ist es nur das Wollen, was heutzutage geht? Wie ist das eigentlich?
Also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich kenne durchaus auch die Situation, dass Teams einfach zusammengestellt werden.
Ja,
sehr und nicht gefragt wird, willst du mitmachen?
Okay. Das finde ich auch.
Und was würdest du sagen? Was ist das Ergebnis davon? Hat das irgendeinen Einfluss auf das Ergebnis? Oder?
Ja, klar.
Welchen denn? Welches?
Naja, also wenn man Teams zusammenstellt, dann hat man ja eine Vorstellung davon, welche Fähigkeit man in diesem Team braucht. Also das setzt ja voraus, dass man irgendwie auch eine Annahme darüber hat, welches Problem dieses Team lösen soll. Sonst könnte ich es ja beliebig zusammenstellen. Also ich habe ein Team, das muss Software entwickeln. Und zwar Software entwickeln im Bereich, keine Ahnung, Online-Marketing. Und die müssen irgendwelche Google-Tüdelüt in irgendwas einbinden. So, da haben wir ja eine Vorstellung, das ist das Problem. Und dann suche ich, und dann habe ich jetzt ja die Annahme, dass ich über Skills, weil jetzt beschreibe ich Skills, die ich brauche dazu, um die Arbeit zu erfüllen. Und dann unterscheiden wir gerne in die harten Skills und die soften Skills. Wir gucken auf die harten Skills, also Programmiersprachen, Technologie, Infrastruktur, lebenslange Erfahrung, Senior und Junior. Und dann haben wir so Vorstellungen entwickelt, wie so eine Teamzusammensetzung sein muss. Also ein Senior braucht es auf jeden Fall, Juniors aber auch, das muss gut ausgewogen sein. Und da gibt es ja ganz viel ich würde mal sagen, so Halbwahrheiten, die man sich dann im Management so zurechtschustert, um Teams zusammenzustellen. Also das hat wahrscheinlich nie eine richtig wissenschaftlich gute Grundlage. Es gibt viel populärwissenschaftliche Literatur, die sagt, wie man ideale Teams zusammenstellt. Am Ende ist es immer reiner Zufall, finde ich, dass da ein ideales Team rauskommt. Das kann ich einfach nicht vorhersagen. So, und deswegen könnte ich es jetzt auch gleich dem Team überlassen, zu sagen, pass mal auf, findet euch doch mal selber, aber Organisationen wissen, glaube ich, nicht, wie sie das machen sollen. Ich glaube, das ist das Problem. Organisationen haben überhaupt kein Verfahren dafür, dass Teams sich selber finden könnten. Das gibt's nicht.
Also doch Team-Tinder.
Na, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, ne? Also ich finde, oder ich möchte erst noch zum anderen Aspekt dieses, also ich habe jetzt im Vorfeld zu meinem Buch so ein bisschen recherchiert, was sagt denn eigentlich die Forschung? Also es gibt ja ein bisschen Wissenschaft zu der Frage Heterogenität in Teams. Und ich finde auch, das wird populärwissenschaftlich total hochgehalten. Ne? Teams müssen heterogen sein. Und also die Forschung ist mau. Das, was es gibt, zeigt eher, boah, die Nachteile, die durch viel Heterogenität, außer die der fachlichen Heterogenität, die für die Aufgabe verantwortlich ist, aber Heterogenität in Werten, in Persönlichkeitseigenschaften, in Einstellungen, schadet eher, als dass es nützt. Also führt eher dazu, dass es mal reibt und zu unproduktiven Konflikten kommt. Und das ist ein bisschen wie in Paarbeziehungen, ne, wo es ja auch irgendwie Gegensätze ziehen sich an und gleichgesetzt sich gern gibt. Und da ist die Forschung auch relativ klar und sagt, nee, mit deinem Partner ist es schon gut, wenn du ähnliche Werte, ähnliche Einstellungen, ähnliche Interessen hast. Ne? Ja. Und das scheint zumindest so die leichte Forschungsrichtung zeigt so auch für Teams zu gelten.
Ja. Es gab mal eine Zeit lang den Begriff der High-Performance-Teams, über gibt es wahrscheinlich heute immer noch, ne? Also und auch natürlich. Ratschläge, wie man High-Performance-Teams zusammenstellt. Und da machen sich Manager oder Personalentwickler und HR-Abteilungen ja vielleicht wirklich ernsthaft Gedanken, wie man das gut hinkriegt. Aber wie gesagt, in meiner. Also
das kannst du nicht vorhersehen.
Nee, das kann man eben überhaupt nicht vorhersehen, weil, also jetzt mal in unserer Welt, wenn wir das als System betrachten, dann ist das. Dann kriegen wir die ganzen Interaktionen und Abhängigkeiten und so weiter ja gar nicht rein, sondern wir müssen eigentlich ein Umfeld schaffen, wo Teams über die Zeit sich selbst zu Performance, High-Performance-Teams machen. Also man kann sich das nicht vornehmen, man kann ja nur irgendwie versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es sowas wird. Aber steuern oder direkt eingreifen und planen kann ich das halt nicht. Und ich glaube, diese
High-Performance-Teams Quatsch. Ganz selten. Was? Was ja, der High-Performance-Team, diesen Begriff finde ich schon irgendwie ätzend. Das geht mir echt auf den Kranz.
Aber das hast du ja in Organisation, also in der Arbeitswelt, High Performer, Low Performer, dann hast du auch High Performance Teams, Low Performance Teams. Also
wenn jemand sagen würde, dieses Team löst ein Problem, das ist dann nicht fertig. Aus wie Maus. Was ist denn daran schlimm? Ich finde diese ganzen Abstufungen, die dann und diese Maturity Level und dieses ganze Zeug da, was soll das denn? Das hilft doch auch nicht. Da werden irgendwelche Ansprüche geltend gemacht und wenn man diese Modelle, also diese populären Modelle dann mal anguckt, ne, da heißt es ja immer, ja, für einen ganz kurzen Moment kann man mal High-Performance-Team sein, aber nur für einen ganz kurzen Moment, das kann man gar nicht aufrechterhalten. Ja, und was
also ich find schon,
was nützt mir die Unterscheidung? Das verstehe ich gerade gar nicht.
Also ich finde die Begrifflichkeit auch schwierig. Ich würde schon sagen, dass es bestimmte Eigenschaften gibt von Teams, so wie, also ne, wie Teamreflexivität oder sowas, wo ich sage, das und daran könnte ich Teams zumindest mal in bestimmten Dimensionen, könnte ich sagen, das ist eine Eigenschaft, die zur Performance führt oder nicht. Ne? Also ich finde, so wie ich Mitarbeiter auch irgendwie vergleichen kann, würde ich sagen, gleiches gilt für Teams auf bestimmten Dimensionen. Aber die Begriffe führen zu nichts auch aus meiner Sicht. Ne? Also warum muss ich das High-Performance-Team nennen? Da würde ich auch nicht.
Ja, mich würde ja interessieren, was macht die denn aus, dass die irgendeine Form von Gegenwert für ihr Einkommen dem Unternehmen zur Verfügung stellen? Das ist doch die spannende Frage. Und ist das in einem Verhältnis, wo man über einen Zeitraum, wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum sagt, ja, ist ausgeglichen, ist gut so, ist fair. Also muss ja ein faires Verhältnis sein, oder nicht?
Also ich denke mal, du brauchst es eher in der Unterscheidung. Also ich glaube, High-Performance-Teams selber machen ja nur Sinn, wenn du auch gleichzeitig Low-Performance-Teams hast. Also diese Unterscheidung ist wichtig, dass du sagen kannst, die, glaube ich, sind High-Performer und die, glaube ich, sind Low-Performer und diesen Unterschied. Und dann ist ja die Frage, was ist denn da nicht der Unterschied? Und ich glaube, da wird es für Organisationen irgendwie interessant, also dahin zu gucken, dass es scheint ja Unterschiede zu geben. Du kannst sie ja auch A- und B-Teams Team, denn das ist ja egal.
Also roter könnte mein On-Air-Schild gar nicht leuchten vor lauter Puls, den ich da kriege.
Du, dafür bist du aber auch ganz schön entspannt, mein Lieber. Ja, lass mal hören.
Weil natürlich sitzen Organisationen da und sagen, okay, dieses Team hat irgendwie folgende Leistungsmerkmale, das fetzt uns irgendwie, das ist irgendwie gut. Ja? Und daneben ist was, da ist es vielleicht nicht so und das ist irgendwie schade, ja? Weil die Balance nicht da ist. Was aber aus Erfahrung, würde ich sagen, ist der Blick auf diese, auf die Teams, die ein Leistungsangebot der Organisation entgegenbringen, wo die Organisation sagt, wunderbar, das ist immer wie so eine Blaupause soll das dann sein. Da passiert genau das Gleiche wie mit irgendwie Methoden und diesem ganzen anderen Krempel, wo man sagt, Blaupause, das bügeln wir jetzt auf alle Teams drüber, obwohl die Voraussetzungen überhaupt nicht da sind, obwohl das Problem gar noch nicht mal das Problem vergleichbar ist, was die Teams lösen sollen. Und urplötzlich haben beide ein Problem. Das eine Team, was sich schlecht fühlt, weil es nämlich so sein soll wie das andere, aber feststellt, dass die Voraussetzungen gar nicht anders sind. Und das andere Team, was an seinem Nimbus festhalten muss, ja, das besondere Team zu sein, an dem sich dann alle anderen ausrichten. Innerlich aber eigentlich sagen muss, war Zufall, dass wir da hingekommen sind.
Ja, aber Teams würden sich doch nie wenn ich in einem Team bin, ich würde doch nie sagen, wir sind ein High-Performance-Team. Also nach außen hin, ne? Also so unter Kollegen würde man. So, das ist ja nur eine Sache, die von außen an einen rangetragen wird. Also irgendjemand zieht einen Nutzen daraus, dass man sowas wie High- und Low-Performance-Teams hat. Den Teams selber ist das wahrscheinlich relativ egal, wie sie eingeordnet werden, also von außen. Also ich kenne Teams, denen ist das völlig egal. Die haben dann echt guten Abstand. Die wissen ganz genau, es gibt eine Organisation. Aus irgendwelchen Gründen muss man dann Teams bewerten und ranken und vergleichen und so weiter. Das tangiert die in ihrer Arbeit überhaupt nicht. Da abstrahieren die und sagen, das spielen wir so ein bisschen mit, das Spiel. Auf der anderen Seite machen wir hier einfach auch einen richtig guten Job. Wir liefern das, was wir liefern müssen. Wir haben Spaß bei der Arbeit und so weiter. Und die interessiert das einfach nicht, was die Organisation sozusagen an Klassifizierung hat.
Kann sein, dass es die Teams gibt. Ich kenne es aber auch anders, wo das dann echt ein Druck wird. Wo das ein Erwartungsdruck ist, den du erfüllen sollst und dann urplötzlich dastehst und sagst, Moment mal, die äußeren Verhältnisse haben sich geändert, ich kann das gerade gar nicht erfüllen. Aber nach außen dann immer noch so getan wird, als wären die Verhältnisse gleich und man müsste weiter so machen. Und
ich finde, natürlich
ist das, Michael, den einen noch zu Ende, weil ich glaube, dass auch die anderen Teams, denen ständig gesagt wird, ihr müsst so sein wie die anderen, das fühlt sich doch doof, das will doch keiner. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie was ist, was Zusammenarbeit fördert, wo du da sitzt und sagst, ja, wir sind die es nicht so gut können, deshalb arbeiten wir jetzt mit denen, die es so gut können, zusammen. Das macht aber Spaß, juhu. Das glaube ich einfach
nicht. Ich glaube, eine große Gefahr, wenn man solche Begriffe verwendet wie High-Performance-Team, ist, dass man übersieht, dass ein ganz, ganz großer Teil des Beitrags, den ein Team für die Organisation liefern kann, von den Strukturen abhängt, in denen es sich befindet. Und wenn man High-Performance-Team sagt, dann vergisst man das irgendwie schnell, wenn man denkt, es kommt nur auf die Leistung des Teams an. Aber ich glaube, oft ist ein extrem großer Hebel die Strukturen drumherum, in denen sich das Team bewegt.
Und dann ist die Frage, ne, welchen Einfluss hat so ein Team auf die Strukturen rundherum? Ne? Und wenn du dann von außen auch, sagen wir, das ist ja auch, wahrscheinlich macht das ja auch was mit Leuten. Ne? Du sitzt da und dann sagt irgendjemand, ihr seid aber ein tolles Team. Oder nehmen wir mal, bleiben wir bei dem Begriff High-Performance-Team. Das macht ja auch was mit dir. Und urplötzlich stellst du aber in diesem inneren Konflikt erstmal fest, Moment mal, die sagen alle, wir sind ein High-Performance-Team, aber so richtig High-Performance ist gerade nicht. Jetzt geht irgendwas schief, irgendwas wird schlimm, irgendwas wird dramatisch. Und ich glaube, das erhöht unter Umständen sogar die Urgency, von der wir es vorhin hatten. Ne? Dass jemand sagt, jetzt müssen wir mal ganz dolle verändern. Wien halt, hol Luft. Lass raus.
Mich würde mal interessieren. Man könnte auch sagen, ist einfach so. Das ist ja auch so ein. Was ist denn schon ein High-Performance-Team? Also ganz ehrlich, was ist denn das jetzt? Also auf was bezieht sich denn das? Kannst ja gar nicht sagen. Sind das jetzt die, keine Ahnung, die immer die geilsten Reviews machen, oder sind das die beste Qualität bauen oder die den meisten Spaß haben? Also das, von daher würde ich sagen, das ist so eine Diskussion, die scheint funktional für Organisationen zu sein. Als Team würde ich mich da relativ wenig für interessieren.
Es gibt schon Forschung dazu, ne, wo man Teams in verschiedenen Kontexten untersucht hat und geguckt hat, Gibt es da Eigenschaften, die relativ oder einigermaßen kontextunabhängig hilfreich sind? Und da gibt es nicht viel. Und eine aber, die mir oft begegnet ist, ist die Reflexivität. Also Teams, die es schaffen, also wir sind hier im Bereich von eher selbstorganisierten Teams, die es schaffen, immer wieder innezuhalten und die Prozesse und die Aufgabenfelder. Mhm. Also dieses Reflektieren, das, was man in Retrospektiven macht. Ja, ne? Ja. Und das fand ich schon spannend, dass es da relativ viel Forschung zu gibt und dieses Konstrukt Teamreflexivität dann korreliert mit irgendwelchen Leistungsindikatoren. Ja. Ansonsten gibt es aber relativ wenig, was wirklich gut erforscht ist. Ja. Ja, es gibt also Google-Studien und so, aber so richtig oft rezitierte wissenschaftliche Studien gibt es ja wenig, aber Teamreflexivität begegnet einem da schon häufig.
Und warum wollen jetzt Teams sich eigentlich nicht entwickeln lassen? Das ist doch ein Riesenmarkt, Teamentwicklung. Da rennen doch Leute rum und verkaufen Bücher und machen Seminare und das ist doch ein Business ohne Ende. Teamentwicklung.
Und total gute Frage.
Ich finde das aber total gut, dass man sagt, ja, aber was ist, wenn die gar nicht wollen? Ey, komm, Leute, lass uns mal. Also das finde ich schon großartig. Also was führt dazu, dass Teams sich vielleicht gar nicht entwickeln lassen wollen? Sag doch mal.
Sag doch mal, Falk. Ja.
Sag du mal, Falk. Und dann kann ja Michael mal gucken. Da bin ich mal gespannt,
mal
was
gucken,
Michael.
Mal gucken, ob ich so ein paar Elfmeter noch verteilen kann. Und wer hier von euch beiden Torschützenkönig wird heute, ne? Das gucken wir mal.
Ich glaube, unter Umständen, weil die einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben. Wenn du da so eine Truppe hast, die sagt, in meinen Mitgliedschaftsbedingungen steht drin 9 bis 5 und meine Arbeitszeit ist das, was ich entlohnt bekomme, fertig, dann machen die das. Und wenn man da seine Ruhe haben will, dann warum soll man sich denn entwickeln und neue Dinge entdecken? Das habe ich ja, glaube ich, mal in der Runde hier gelernt. Das ist Veränderung und Veränderung kostet Energie und stört und das will keiner. Fertig. Das könnte ein Grund sein. Der nächste Grund könnte sein, dass man, und das soll es ja auch ab und an geben, dass man, wenn man so ein bisschen sich hinten dran stellt und sagt, boah, kann ich nicht, geht nicht, dann erarbeitet man sich auch Freiräume, um die Dinge zu tun, die man wirklich gut findet. Währenddessen alle anderen vorne rumturnen und irgendwie auf der Vorderbühne Tänze aufführen und ihren Namen in den Cappuccino des Chefs schreiben können. Das soll ja vorkommen, sowas.
Aha.
Echt? Oh, das soll es geben. Also mir fallen da schon so Sachen ein, wo man sagt, das ist einfach rational total verständlich, dass die sagen, nö, warum denn? Das kostet doch, das ist doch, also energiemäßig ist das doch Quatsch. Das kostet nur Energie. Kommen auch so.
Man könnte ja auch sagen, Teams, also man könnte, also mir fällt gerade, aber ich bin gespannt, was mir gesagt hat. Man könnte auch sagen, es ist doch eigentlich völlig egal. Teams entwickeln sich ja, ob ich jetzt was tue oder nicht. Teams entwickeln sich ja immer irgendwie. Man könnte ja nur sagen, irgendwie scheint es eine falsche Art Teamentwicklung zu geben. Also da, wo man denkt, ja, so sollen sie sich nicht entwickeln, sondern sie sollen sich halt so entwickeln und dann fängt man an, irgendwie aktiv was machen zu wollen. Aber ich glaube, Teams entwickeln sich doch irgendwie immer. Also das geht ja gar nicht anders.
Warum denn?
Ja, weil sie ja eine Umwelt haben. Wenn man so eine Teams entstehen ja dann, weil eine Umwelt da ist, die dieses Team braucht. Und diese Umwelt stellt Ansprüche an das, was das Team macht. Und das sorgt dafür, dass sich das Team auch entsprechend verändert, wenn sich in der Umwelt was verändert. Oder das Team stirbt halt, wenn das Team nicht in der Lage ist, sich zu verändern, dann stirbt das Team und ist irgendwann nicht mehr da. Das kann ja auch nicht mal schlecht sein, also auch das gibt es ja, dass man Projektteams einfach wieder auflöst und man sagt, jetzt ist das Projekt vorbei, zack, erledigt. Also, aber diese aktive Anspruch, ich kenne das ja auch von einigen, es gibt Leute, die sehen ein Team, und wollen das gleich entwickeln. Also das ist so ein Reflex. Es gibt so.
Ja, wenn keine du dafür bezahlt wirst, was willst du denn machen? Also kannst du ja nicht sagen.
Genau, Du wirst eingestellt als Teamentwicklerin oder Teamentwickler. Du siehst ein Team und dein Job ist das Team zu entwickeln. Das Team sitzt da und sagt immer Hallo. Da haben wir danach gefragt. Haben wir gar nicht. Aber okay.
Und jetzt wo du da bist.
Jetzt wo du da bist, wollen wir dich. Aber dieser Reflex. Wenn ich ein Team sehe, also wenn man ein Team sieht, das Team mal gleich entwickeln zu wollen, das ist das. Also ich kann mir vorstellen, als Team geben wir das auf den Keks.
Du jetzt noch dreimal sagst, möchte ich gerne wissen, was wir unter Teamentwicklung verstehen.
Ja, wäre auch mein Impuls gewesen. Das ist ein bisschen eine Definitionsfrage. Ne? Also ich würde auch sagen, ein Team verändert sich immer, wenn der Kontext sich verändert, ganz automatisch. Ich habe Teamentwicklung oder verstehe ich als alle Maßnahmen, die darauf abzielen, über eine veränderte Art der Zusammenarbeit andere Leistungen zu erzielen. Also es ist wirklich eher was Intendiertes. Ne? Ich mache bewusst Maßnahmen, die Zusammenarbeit der Leute betrifft, die am Ende zu einer besseren Leistung führt, wobei Leistung ganz bewusst abstrakt ist. Ne? Mhm. Das kann alles Mögliche meinen. Schneller werden, Qualität verbessern, weniger Fehler machen, mehr Ideen produzieren.
Vielen Dank. So. Vielleicht war das mein Elfmeter. Wienald, als großer Verfechter der These, dass man bitte schön Rolle und Person gut auseinanderhalten muss und dass die Person ja nichts da zu tun hat. Wieso bitte hat jetzt nochmal die persönliche Umwelt, in denen sich ein Mensch befindet, auf die Rolle einen Einfluss, die man dann auf der Arbeit ausübt, wenn das stimmt, was Michel gesagt hat? So.
Ich habe die Frage nicht gerade, verstanden.
Ich auch
nicht
mehr. Wolltest du mir, war das jetzt eine Blutgrätsche?
Ja. Von hinten in die Beine.
Das war, das war Knut so. Blut von hinten
mit in die gestreckte Beine. Jetzt liegst du da im Gras, Grasbüschel, ziehst du dir aus der Nase raus und jetzt so. Ich muss aber ehrlich sagen, ihr habt deine Frage nicht ganz verstanden. Aber zum Glück hat Michael auch gesagt, sie nicht verstanden. Da fühle ich mich ja sehr
unterschiedlich. Also am Ende wollte ich es nur wirklich kurz austeilen. Das muss man auch mal zugeben, ist ja Stammtisch. Aber der Punkt war tatsächlich dieses Weiterentwickeln. Ne? Und so, Michel, wie du gerade Weiterentwicklung, Teamweiterentwicklung beschrieben hast, würde ich behaupten, gibt es Teams, die sich nicht weiterentwickeln müssen und wo auch keine Weiterentwicklung stattfindet. Fertig.
Ja.
Egal, was in der relevanten Umwelt der Menschen passiert und was die vielleicht für Erlebnisse haben und
Nee, ich habe ja nicht Krisen von den Menschen geredet.
Der Rest verändert sich doch nicht. Es gibt doch Teams, wo sich einfach nichts verändert. Warum sollen die sich dann verändern? Und du hast ja behauptet, es gibt
also Teams, die müssen sich ja. Das ist interessant. Ich habe was über Autopoese gelesen. Ja. Ja. Gerade letztens. Das ist ein Wunder, also weil das ist ja von Systemtheorie, Herr Luhmann und andere wahrscheinlich, die das auch beschreiben, ja. Aber bei Luhmann sozusagen als Grundbegriff des Organisationsbegriffs, dass Organisationen sich immer aus sich selbst heraus, jetzt müsst ihr mich korrigieren, dass ich richtig Wort finde, aus sich selbst heraus entstehen lassen oder verändern. Ich bin da nicht ganz so sattelfest, was die Sprache betrifft. Aber interessant war, dann müsste es eigentlich, wenn das so ist, dann muss es eigentlich jeden Tag ja was anderes sein. Weil jeden Tag ist ja was neu. Jeden Tag passiert was neu. Jeden Tag baut sich sozusagen die Organisation auch immer wieder neu auf. Und eigentlich hätten wir die Chance, jeden Tag eine ganz neue Organisation zu haben. Aber es scheint irgendwas zu geben, was jeden Tag dasselbe wieder erzeugt. Das
eine Bäckerei im Schwäbischen. Erzähl mir das mal an dem Beispiel alteingesessene Bäckerei im Schwäbischen oder Badischen.
Nee, das kann ich nicht. Ich bin nicht mal mit profundem Halbwissen ausgestattet, was das betrifft. Also deswegen verdiene ich damit ja nicht mein Geld, sondern sitze hier am Stammtisch und versuche anderen die Welt zu erklären, die sagen können, ey, was redet der eigentlich für ein Käse? Da hat sie auch nicht verstanden. Wo ich immer sagen würde, genau, ich habe das auch gar nicht so richtig verstanden. Wie war noch mal deine Frage, Falk? Michael, sag schnell was.
Ja, Michael, schnell.
Soll ich was zur Autopoesis sagen?
Ja, oh, super, ja, Auto, genau.
Sag mal. Ja. Und zur Bäckerei, ne? Mhm. Naja, also ich finde den Gedanken auch schon interessant, ne? Dass Organisationen machen ganz viel jeden Tag immer wieder gleich. Also morgens werden die Brötchen zur gleichen Zeit von denselben Rollen eingeräumt, dann wird die Kasse genauso vorbereitet. Und das ist ja total, also das ist auf der einen Seite total hilfreich, ne? Weil man über ganz vieles nicht mehr nachdenken muss. Also eine wahnsinnige Reduktion der Komplexität. Und das machen alle Teams. Ne? Also wenn man Teams aufsetzt, dann muss am Anfang ganz, ganz viel noch geklärt werden und irgendwann pendelt sich das aber so ein und man weiß genau, wenn um zwei nach beim Daily nicht alle da sind, fangen wir trotzdem an, weil es ist zwei nach. Du musst nicht immer überlegen, kann ich jetzt anfangen oder trete ich damit jemand auf den Fuß. Also es bilden sich unzählige Regeln aus. Und das passiert aber sozusagen im System, ne? Also das du kannst von außen schon irgendwie Impulse setzen, ob die dann vom Team angenommen werden oder von der Bäckerei angenommen werden. Genau, entscheidet dann, ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, es ist gar keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, sie bilden sich irgendwie aus, ne? Also ganz viel mendelt sich irgendwie so hin.
Genau, und da drin steckt ja die Chance und es steckt die Chance da drin, und ich glaube, das ist das, was in dem Grundsatz drin steckt, eigentlich jeden Tag oder jederzeit auch was zu verändern, weil die Organisation ist grundsätzlich immer veränderungsbereit, aber es scheint irgendwas zu geben, was halt genau diese Routinen immer wieder erzeugt. Das ist sozusagen keine zwangsläufige Notwendigkeit, dass man jeden Tag das genauso macht. Eine Organisation, also im systemtheoretischen Begriff, kann das jeden Tag anders machen.
Aber theoretisch.
Theoretisch, genau. Ja, theoretisch kann das jeden Tag alles ganz anders machen. Da steht dem überhaupt nichts im Wege. Aber, und jetzt kommt es, es gibt aber Dinge, die dem im Wege stehen. Und es ist halt nicht die Organisation, die sich nicht verändern will. Die kann sich jederzeit sofort verändern. Sondern
das ist in ganz vielen Aspekten hochfunktional, dass sich die Organisation nicht ständig verändert.
Ja, absolut, genau.
Weil man dadurch Effizienz gewinnt.
Genau, nee, ja. Richtig. Aber es geht ja ganz oft so dieses Thema, wenn man Veränderungen in Teams oder in Organisationseinheiten macht, dann hat man mit Widerstand zu rechnen. Und wie gehen wir mit Widerstand um? Und diese Widerstandsorientierung in Veränderungsvorhaben, die finde ich vor dem Hintergrund im Prinzip ja falsch, weil eigentlich gibt es keinen Widerstand. Also eine Organisation kann sich mit einem systemtheoretischen Organisationsbegriff sofort ganz schnell verändern. Der gefühlte Widerstand, der ist was ganz anderes. Das ist halt nicht die Organisation, die widerständig ist.
Ja, du brauchst ja bloß beschließen. Ne? Die kann das einfach sagen, das machen wir jetzt. Und dann ist das passiert.
Genau, du kannst die Spielregeln einfach ändern. Genau, das wäre ja, ich glaube, das ist ein Beispiel, das dann immer genutzt wird, das Schachspiel. Also du veränderst, wenn du das Schachspiel verändern willst, dann veränderst du nicht die Schachspieler. Die Schachspieler bleiben immer dieselben, sondern du veränderst die Regeln. Mhm. Und dann veränderst du das Spiel. Und so gesehen musst du nicht irgendwie in der Organisation Akteure bewusst verändern. Also du musst jetzt nicht, das ist ja dann auch wieder, wenn wir bei Teamentwicklung sind, so wie macht man das denn eigentlich und wie geht man davor? Halt nicht das Verhalten der einzelnen Teammitglieder jetzt versuchen direkt zu beeinflussen. Falk, ab morgen bitte langes Hemd, lange Hose und Krawatte und hier und du bitte
so. Oh, das wird es mir gefallen tun.
Genau, sondern überlegen, was sind denn die Spielregeln, weil die Akteure können ihr Verhalten ganz schnell ändern, wenn wir andere Spielregeln haben.
Ja.
Und diesen Blick zu haben auf die Spielregeln und nicht die Akteure, das finde ich, wird oft zu wenig gemacht.
Der, also finde ich auch. Also ne, oft heißt es dann im schlimmsten Fall die Mindsets zu verändern. Ja,
der Einzelnen die Haltung. Haltung,
Mindset. Ja, und das ist aber. Also ich habe mir das bestimmt auch schon mal gewünscht, ne? So, wenn ich jetzt hier zaubern könnte, wäre mein Leben jetzt hier einfacher, aber es ist einfach total, also ich wüsste ja gar nicht wie, also Persönlichkeiten zu verändern, die, man könnte auch hier wieder moralisch denken, es ist irgendwie nicht auch übergriffig, sich anzumaßen, jemand anders hätte ein anderes Mindset und ich kann beurteilen, was er für uns bräuchte, aber es ist doch einfach total ineffizient oder ineffektiv, also
ja, das heißt aber auch, wenn du das jetzt so erzählst, Michael, dann heißt das ja wahrscheinlich auch, wenn du über Teamentwicklung sprichst, dass du halt nicht darüber sprichst, jetzt sozusagen auf die Teammitglieder zuzugehen und sagen, pass mal auf, wir brauchen hier ein persönliches Coaching. Also dein Verhalten gestern in der Situation, das war jetzt vielleicht nicht ganz so angebracht, da sollten wir mal dran arbeiten, sondern da arbeitest du irgendwie anders. Oder würdest du eine andere Art von Arbeit empfehlen?
Ich gucke ja auf die Spielregeln. Mhm. Also ich gebe auch mal schon mal ein Feedback und sage, ne, das ist so. Aber viel wirksamer finde ich es an Spielregeln. Anzusetzen.
Ja, also mit Leuten wie Falk muss man auch mal persönlich unter vier Augen reden. Da hilft das
nicht. Ja, genau. Auch nicht. Das ist immer mit mir unter vier Augen, das ist immer eine ganz super Idee. Da stehe ich total drauf. Ganz große Freude dran. Aber jetzt will ich endlich mal wissen, was jetzt diese Variablen sind, die man dann eigentlich an den Start bringen müsste, wenn man wenn ich euch jetzt richtig zugehört habe, dann sagt ihr ja, man muss irgendwie Gründe stiften, damit Veränderungen entstehen kann. Und also muss man ja aushandeln als Organisation, ob ich den Zweck des Teams stabil halte und sage, da geht's aber lang. Und wenn ich das mache, dann muss ich ja andere Dinge tun, damit Veränderungen entsteht. Ne, weil sonst, wenn sie nichts verändert, dann brauche ich mich ja auch nicht als Team zu entwickeln. Das ist ja Quatsch. Also muss ja immer abwägen, oder? Was brauche ich jetzt gerade und aus welchen Gründen?
Genau, ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage. Ne? Braucht es überhaupt eine Veränderung? Also dieses als Teamentwickler auf Teams loszurennen und zu sagen, hey, ihr müsst euch verändern und es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Ich finde das schon mal eine gute Frage, also eine wichtige Frage. Und ich glaube, ein häufiger Impuls, also wenn der Eindruck entsteht, ein Team will sich nicht entwickeln, ist es, glaube ich, würde ich es ungern bequem oder irgendeine Bequemlichkeit oder sowas zurechnen, sondern häufig auch eine verantwortungsvollen Antwort des Teams zu sagen, naja, das, was wir verstehen, was du mit uns vorhast, da glauben wir nicht dran, dass das was bringt. Also, weil wir ganz viel Arbeit auf dem Schreibtisch haben und gefühlt gerade gute Wege gefunden haben, die irgendwie abzuarbeiten oder umzusetzen. Also ich würde immer mit der Arbeitshypothese reingehen, wenn ein Team signalisiert, sich nicht entwickeln zu wollen, dass es gute Gründe haben kann. Sich nicht entwickeln zu wollen, ist ja auch eigentlich was, also was viel zu Generelles. Ne? In der Regel, also meine Erfahrung ist, dass es nicht heißt, ihr sollt euch entwickeln, sondern ihr sollt agiler werden, ihr sollt Scrum einführen oder ähnliches. Ne? Und dann hat man auf einmal nicht Vorbehalte gegenüber irgendeiner Entwicklung im Generellen, sondern gegenüber Scrum. Oder vielleicht auch gegenüber der Person, die da kommt. Mhm. Oder was auch immer. Ne? Also da würde ich erstmal gut zuhören und versuchen zu verstehen, was die Vorbehalte sind. Dann finde ich es immer extrem hilfreich, und das, da hatten wir am Anfang heute drüber gesprochen, über, also gibt es da ein Problembewusstsein für irgendwas? Ne? Meine Erfahrung ist immer, wenn ein Team etwas als Problem betrachtet oder zumindest ein Großteil des Teams etwas als Problem betrachtet und die Hoffnung hat, dass ein Teamentwickler von außen Teil der Lösung sein kann durch Moderation, durch irgendeine Art von Unterstützung, dann ist auch Bereitschaft da. Also ich habe noch nie ein Team gefunden, wo ich das Gefühl habe, die wollen sich generell gar nicht entwickeln. Ja.
Das wollte ich gerade fragen. Gibt es schlechte Gründe, sich nicht entwickeln zu wollen?
Ich glaube, es gibt Gründe. Ich glaube, es gibt schon den Fall, dass Teaminteressen und Organisationsinteressen nicht zusammenpassen. Dann kann man, also nehmen wir mal den Fall, ein Team, was bisher total autonom arbeiten konnte, soll jetzt an einem Großprojekt mitarbeiten und denkt sich, boah, wenn wir in so einem Großprojekt mitarbeiten, dann haben wir auf einmal ganz viele Abhängigkeiten zu anderen Teams, können nicht mehr so autonom entscheiden, wie wir wollen, müssen uns ständig abstimmen und sind irgendwie auch nur noch so ein kleines Rädchen im großen Ganzen. Macht weniger Spaß. Kann dem Interesse des Teams total entgegenstehen. Aus Organisationssicht kann ein Manager, also Organisationssicht ist es irgendwie abstrakt, aber irgendjemand in der Organisation sagt, wir brauchen jetzt aber ein Großprojekt. Ja, und ich möchte, dass ihr, liebes Team, lernt, euch dort einzufinden in diesem Großprojekt und überlegt, wie ihr einen guten Beitrag leisten könnt und so weiter. Und das wäre dann aus Sicht der Organisation ein schlechter Grund.
Perspektivenfrage, ne? Also je nachdem, aus welcher Perspektive ich gucke, kann ich so oder so betiteln. Weil aus Sicht des Teams kann ich das super nachvollziehen, ne? Zu sagen, wir bringen eigentlich erst richtig Leistung, wenn wir möglichst für uns die gesamte Wertschöpfungskette abdecken können. Dann sagst du natürlich, ist ja klar, was willst du denn was anderes machen? Immer wenn du mit anderen zusammenarbeiten musst, erzeugst du mehr Kosten, als alleine zu sein. Ist
ja
klar.
Ja, und das sind ja dann die Situationen, wo die Machtspiele losgehen, ne? Also wo denn Teams sich drauf einlassen, so tun, als ob sie mitspielen oder nicht, oder sich halt einfach sperren und halt nicht mitmachen und auf Wege finden, nicht mitmachen zu müssen.
Worauf ich hinaus wollte, war, nur weil man sagt, es gibt gute Gründe, sich so oder so zu verhalten, gibt es ja deshalb nicht zwangsläufig den Gegenpart, dass es auch schlechte Gründe gibt.
Ja, oder es ist immer eine Frage der Perspektive.
Genau, also für den, der drauf guckt, entscheidet sich immer, ob er das Argument nachvollziehen kann oder ob er es nicht nachvollziehen kann. Genau. Aber gut, also und schlecht ist halt für mich genauso wie Hyper-Performance-Zeug am Ende des Tages.
Ja, im Sinne des Akteurs ist es in der Regel gut, ne? Also der hat ja einen guten Grund, warum er das nicht will oder eben will, ja, genau. Und der andere auch. Und jetzt sind wir ja wieder dabei, das ist ja das, was Michael auch sagte, da muss man erstmal verstehen. Und das vermisse ich ganz oft, dass man in der Teamentwicklung erstmal versucht zu verstehen, warum möchte das Team vielleicht auch nicht? Ne? Also warum tritt mir das so sperrig gegenüber? Oder warum habe ich das Gefühl, die lassen mich zwar irgendwie Teamentwicklung machen, aber immer wenn dann unsere Sessions fertig sind, dann schmunzeln sie so ein bisschen. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichen Situationen. Und da hab ich dann oft den Eindruck, da hat man nicht verstanden, dass man das erstmal verstehen muss, warum das Team vielleicht auch sich nicht entwickeln will, so wie man das gerade vorgegeben hat. Weil dann hätte man ja auch einen Punkt anzusetzen.
Du hast es aber sofort wieder deine Lieblingszahl im Kopf.
Ach so, Ruti. Ja, genau. Return on Time Invested. Genau, ROTI. Das, ja.
Das ist auch so deine Lieblingskennzahl.
Ja, genau. Also was Falk jetzt ja meint, ist so diese nach irgendwelchen Workshops oder Meetings oder Retro, also immer diese unmittelbare Abfrage, war jetzt für das Team, mit dem ich gearbeitet habe oder mit dem jemand anders gearbeitet, war das jetzt eine gut investierte Zeit oder nicht? Da gibt es ja dann einfach diese Mechanismen oder die Idee, wenn ich ein Team kurz nach einem Workshop abfrage, dass ich dann ja irgendwie eine belastbare Antwort darauf kriege, ob das jetzt was genützt hat, was wir da gemacht haben oder nicht. Und damit da haben wir Falk und ich mal drüber gesprochen. Da denke ich immer, das kann und will ein Team ja gar nicht sagen. Also wer will denn direkt nach dem Workshop sagen, also mir jetzt als Teamentwickler, hey, das war völliger Käse hier, das kannst du echt knicken, du brauchst gar nicht wiederzukommen. Die Höflichkeit verbietet das ja ganz oft. Und dann schreibt man ja doch was Nettes vielleicht hin. Weil man ein bisschen Mitleid hat mit dem Teamentwickler, weil er sich ja wirklich schwer getan hat und wir auch ein schwieriges Team sind. Und dann sind diese ganzen Bewertungen hinterher.
Also mir haben auch schon Teams gesagt, das hat überhaupt nichts gebracht.
Ja, achso, das ist gut.
Ja,
aber
das sind dann oft Teams, die einem schon ein bisschen länger kennen, ja. Mit denen man schon irgendwie länger zusammenarbeitet. Ne? So eine Scrum Master-Rolle fände ich das schon gut, wenn ein Team das sagt. Und
ja, oder
ich habe zumindest auch schon erlebt.
Ich hatte auch so schon mal so ein paar Situationen, auch auf Management-Ebene, wo man irgendwie sich auch so ein bisschen gebettelt hat und wo jemand dann auch sagt, nee, also den Vorschlag finde ich total Käse, das können wir nicht machen. Und so, also wo gut, also im guten Sinne Klartext gesprochen wurde. Das schätze ich immer total, aber es findet viel zu selten statt. Wir sind dann immer so vordergründig freundlich. Die Kultur halt.
Vordergründig freundlich, ja.
Ja, notwendige Heuchelei, das ist doch hier. Wer hat den Begriff der notwendigen Heuchelei denn noch geprägt, der für Organisationen gilt? Weil man weiß, man muss
Stefan, halt immer... Stefan Kühl im Zusammenhang mit Takt oder so?
Ja, genau. Stefan Kühl oder ich weiß nicht, oder was der Gerhard Wohland, ich keine Ahnung, aber notwendige Heuchelei finde ich, ist ein super Begriff, das ist der auf so viele Organisationseinheiten zutrifft oder Verhalten.
Was würden wir denn dann sagen, warum wollen denn jetzt sich Teams noch nicht entwickeln lassen? Also, wenn man mal so ein Schleifchen drum macht.
Du meinst zusammenfassend? Mhm. Also erstmal würde ich immer gucken, gegen was konkret ist sozusagen der Einwand. Ne? Geht's vielleicht auch wirklich um Scrum, weil sie denken, der soll hier Scrum einführen und Scrum macht bei uns keinen Sinn. Das kann ein Grund sein, dass sie einfach einen Vorbehalt haben, möglicherweise begründeten Vorbehalt gegen das, was sie von der Entwicklung erwarten. So, das ist, glaube ich, ich würde sagen, das ist schon der Hauptgrund, warum sie es nicht wollen. Manchmal sind es auch irgendwie Erfahrungen der Zeitverschwendung. Ne? Also es ist ein Workshop, schon wieder ein Workshop, wo wir schon wieder was machen, was nichts bringt. Also ich glaube, das ist eine Befürchtung, die oft da ist, wenn jemand Neues kommt. So, okay, ist es nicht irgendwie... Also Teamentwicklung kostet ja Zeit, geht meistens mit Workshops oder Reflexionen einher. Ne?
Und ist keine echte Arbeit.
Null Wertschöpfung. Genau. Waste of...
Ja, genau. das kann ein Grund sein. Hey, Punkt. Also ich würde es gerne kurz machen wollen und sagen wollen, weil es irgendwelche Gründe gibt, die ich verstehen muss. Und da muss ich hinhören oder versuchen, das zu erahnen. Dann kann ich es ansprechen. Aber ich würde nicht sagen, ja, weil es ein renitentes Team ist. Die gibt es, glaube ich, nicht.
Das würde ich auch glauben. Und das Hinhören ist sowieso schon immer eine gute Idee gewesen, weil man dann nämlich auch feststellen könnte, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz gut ist, wenn man die mal in Ruhe lässt.
Achso, genau. Und wenn man aber hingehört hat, kann man trotzdem zu dem Punkt kommen, dass man sagt, hier gibt es einen Interessenskonflikt zwischen den Interessen des Teams und den Interessen der Organisation. Ja. Und da gibt es ja dann wieder auch Möglichkeiten. Ne? Eine Organisation darf ja ruhig Sachen anweisen und man kann auch Teamentwicklung unter Zwang machen. Also wenn das Team sozusagen gezwungen wird, sich zu entwickeln. Also man kann ja als Organisation so ein bisschen was dafür tun, ne? Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass trotzdem der Bewegung stattfindet.
Das ist der Satz, liebe Teamentwickler, ihr braucht keine Angst haben, wenn das Team nicht sagt, dass es sich entwickeln will, findet sich immer noch ein anderes Geschäftsfeld. Gar kein Problem. Michael, ich glaube, du hast gerade ganz vielen Leuten eine große Angst genommen.
Aber wieder, du hattest noch was.
Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, was du verstanden hast.
Weiß ich jetzt auch nicht, habe ich auch nicht so gehört. Aber egal, das können wir mal sehen. Also das ist wieder dieses Sender-Empfänger-Thema.
Was ich sagen wollte, wenn man das nicht schafft, einen gemeinsamen Nenner mit dem Team zu finden, weil man weiß, zum Beispiel einen Interessenskonflikt gibt, dann kann man als Teamentwickler immer noch sagen, ich glaube, hier gibt es einen Interessenskonflikt und ich muss meinem Auftraggeber das mal melden. So, weil wir werden hier nicht weiterkommen. Ne? Und dann kann der Auftraggeber sagen, liebes Team, ich möchte aber trotzdem, dass ihr in diesem Großprojekt mitarbeitet und ich möchte, dass ihr auch lernt, wie man in so einem Kontext beispielsweise noch safe arbeitet. Arbeitet bitte mit dem Teamentwickler oder wie auch immer. Ne? Also, und manchmal erhöht das dann die Breite. Kann sein, dass es dann ganz schwer wird für einen Teamentwickler, aber manchmal geht das dann aber trotzdem auch ganz gut. Es gibt so ein schönes Buch, wie kann ich mich helfen, mich wieder loszuwerden?
Das ist
so. Und, genau, und das ist so eine Frage in so einem Zwangskontext. Ne? So. Ja. Also da gibt's Techniken
Zwangskontext?
Nee. Die eignet sich auch dort. Ja, die kannst du auch an anderen Kontext verwenden. Ja. Also es gibt Wege und Mittel, mit solchen Situationen umzugehen. Aber es kann auch sein, dass man endet und sagt, nee, hier wird es halt nichts. Ne? Suche ich mir einen anderen Auftrag, dahin zu kommen, was du verstanden hast.
Ja. War genau das, ne? Dass so oft, glaube ich, Leute einfach in Situationen geraten, wo sie einen Auftrag bekommen, ein Team zu entwickeln und dann das Team entwickeln wollen, weil das nun mal der Auftrag ist, statt sich umzudrehen und zu sagen, ich muss meinen Auftrag anders mit meinem Auftraggeber besprechen und den Auftrag verändern. Weil ich glaube, das wirklich, also gerade...
Es gibt unhaltbare Aufträge.
Genau, es gibt einfach Leute, die versuchen dann einfach auf Zwang dahinterher zu sein. Und am allerschlimmsten ist es, wenn sich das Team und der Teamentwickler dann auch noch sympathisch sind und beide wissen, wenn wir dem jetzt sagen, nee, lass mal, dann hat er ein Problem. Also macht man irgendein Zeug, um dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass da Teamentwicklung vonstatten geht. Oder so Situationen, wo sich der Teamentwickler mit dem Team einigt, wir machen da gar nichts. Ne, aber wir schreiben mal schön Stunden, weil dann kann ich mal einen anderen Kram machen und ihr macht euren Kram und dann ist auch wieder gut. Das gibt's ja auch.
Ja.
Aber man muss einfach von dieser Angst weg, dass der Auftrag dann gestorben ist, nur weil das Team sagt, nö, machen wir jetzt nicht. Verändert sich
die Perspektive. Also das Stichwort, das mir gerade einfiel, als ihr gesprochen habt, ist Diskursstrategie. Also für die Teamentwickler oder Teamentwickler ist ja die Frage, was ist überhaupt der Diskurs? Also worum geht's denn hier überhaupt bei der Teamentwicklung? Ja, also das ist ja genau wie ihr sagt, ich kriege zwar einen Auftrag, ein Team zu entwickeln, also vielleicht von dem Team, vielleicht von jemand anders, vielleicht bin ich selber in der Position, den Auftrag zu vergeben, aber die Frage ist ja, aber worum geht's denn da eigentlich? Also was ist denn der Interessenskonflikt, in den ich hier per se eigentlich reinlaufe? Weil das ist ja erstmal die Grundannahme, dass es da erstmal ein Interessenskonflikt geben wird und sich den nochmal bewusst zu machen. Diese Reflexion zu sagen, ich komme jetzt als Teamentwickler und es ist ja klar, dass das Team erstmal sagt, ey, was soll denn das hier? Ich will gar nicht entwickelt werden. Also sich überhaupt mal dahin zu stellen, zu sagen, das ist völlig okay, dass ein Team auch so kommt und jetzt zu überlegen, warum könnte das eigentlich was dagegen haben und wie kann ich denn da klug vorgehen, dass es nachher vielleicht doch sagt, ey, ist keine schlechte Idee, lass mal was machen.
Und ich glaube, oft ist es gar nicht schwer. Ne? Also in ganz vielen Fällen, also es gibt ja, also jetzt im agilen Kontext gibt es ja oft den Fall, ne, dass der Auftrag total abstrakt und breit ist. Entwickel mal das Team als Scrum Master. Ist nicht deine einzige Aufgabe, ist ein Teil der Aufgabe. Und wenn du dann gut hinhörst, wo erlebt denn das Team einen Schmerz? Also wo tut denen der Fuß weh? Und du setzt genau da an mit der Entwicklung. Dann ist es, also da kannst du, glaube ich, oft echt einen Beitrag leisten als Teamentwickler, weil da, wo das Team Schmerzen hat, ist häufig auch, also in meiner Erfahrung ist es ein sinnvoller Schmerz. Ne? Also das Team will ja in der Regel einen guten Job machen und da, wo sie das Gefühl haben, da hindert uns irgendwas daran, da erstmal hinzuschauen als Teamentwickler mit einem Team, ist, glaube ich, hilfreich, um irgendwie am Anfang früh was zu bewegen, aber auch im Erleben der Teams einen Beitrag zu leisten, der auch für das Team als positiv erlebt wird. Das sind aber die leichten Fälle.
Ich muss, also hier bei mir vor der Tür steht so ein Typ, der ist 1000 Meter lang. Der will mich jetzt mitnehmen. Der hat einen kleinen Wagen an der Hand, in den soll ich jetzt reinspringen. Ich muss los.
Du musst los, Wienert. Ich muss los. Das ist gut. Dann springe ich in meine Kutsche und mache mich vom Acker. In dem Sinne würde ich sagen, tschüss, Wienert. Tschüss, Michel.
Tschüss, Michel. Tschüss, Falk.
Tschüss, Falk. Tschüss, Wienert.
Sie hörten Wienert, gesprochen von Wienert Kasch. Und Falk, gesprochen von mir.
Eine Produktion von Renate und Hermann Feierabend Productions. Wir bedanken uns bei unseren Familien, Freunden und unseren zahlreichen Sponsoren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Herzlich willkommen im Gasthaus zur lustigen Organisation.